3, 2, 1.
The People Equation, der FTS Finance People Solutions Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetzstück. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The People Equation. Bei uns dreht sich heute alles um das Thema erfolgreiches Netzwerken. Und das bohren wir mit einem wunderbaren Gast auf, der uns hoffentlich das eine oder andere Erfolgsgeheimnis verraten wird. Schließlich ist er einer der agilsten und erfolgreichsten Netzwerker der deutschen Private Equity Szene. Hier bei uns in unserem kleinen Studio begrüße ich Dominik Schwarz, bei dem skandinavischen Wachstumsinvestor Verdane verantwortlich für die Geschäfte in der Dachregion. Hallo lieber Dominik, herzlich willkommen in unserer Runde.
Servus. Freue mich sehr, da zu sein.
Ebenfalls bei mir im Studio ist mein Co-Host Paul Taaf. Servus, Paul.
Hi, Michael, Dominik. Danke, dass du gekommen bist. Grüßt euch.
Und aus Hamburg mit dabei ist mein zweiter Co-Host Jens Arzleben. Moin, Jens.
Moin, ihr Lieben.
Interessant finde ich, dass sowohl Jens als auch Paul ebenfalls Teil der großen Private Equity Community in Deutschland sind. Paul beliefert die Private Equities mit Managern für deren Unternehmen. Jens coacht diese beim Aufbau einer High-Performance-Unternehmenskultur. Eine sehr interessante Runde, um über das Netzwerken zu plaudern. Beginnen möchte ich aber mit Dominik, mit unserem Stargast. Dominik, du bist seit 2012 im Private Equity Geschäft. Erzähl uns doch mal von deinem Werdegang und speziell von deinen Karrierestationen im Private Equity.
Nur im Private Equity oder wo?
Wenn es wichtig ist, kannst du auch schon früher anfangen. Aber ich habe dazu sogar was recherchiert und bringe das später nochmal.
Ich habe tatsächlich mit 16 angefangen als ein Versicherungskaufmann. Tatsächlich, warum sehe ich das als wichtig an? Wenn man einmal gelernt hat, wie man verkauft und so tatsächlich der Versicherungskaufmann ja dann der Sales-Typ dann ist, dann ist es schon ein bisschen im Blut. Deswegen erwähne ich das immer. Dann, als ich 18 war, 98 reden wir jetzt gerade davon, hatte meine Mutter sich mit Kolleginnen aus dem Krankenhaus selbstständig gemacht und einen Pflegedienst aufgebaut. Das war für mich dann ein bisschen prägend, weil ich nicht schnell genug vom Küchentisch weg war. War dann derjenige, der den Computer gemacht hat für die Firma und zwei nachfolgende Firmen. Habe deswegen relativ früh schon das Unternehmertum kennenlernen dürfen und dann mein Abi nachgeholt, studiert und bin dann bei Barclays in London gelandet. Damals im Leverage Finance, das war 2007. Das ging dann relativ schnell über, dass man Eigentümer wurde. Wir hatten im Vorfeld ganz kurz über einen gewissen Herrn geredet, von dessen Firma man auch dann ein Asset übernommen hat, die Duvedac Systems International damals. Also war eine ganz spannende Zeit.
Da war ich sogar CFO.
Ja, wirklich?
Kommen wir nachher dazu.
Ja, sehr spannend. Auf jeden Fall viel gelernt die ganze Zeit. Dann ging es über Checkers ins Private Equity. Damals mit dem Carsten Hartmann das Münchner Office aufmachen dürfen. Dann weiter mit den beiden Busbrüdern Maximilian und Sebastian EMH mit vorantreiben dürfen. Und jetzt seit 2,5 Jahren oder 2,75 Jahren bei Verdane.
Das, was ich gefunden habe, auf das spreche ich mal an. Du hast während deines Studiums auch, wenn ich richtig informiert bin, Mitgliedschaften im Bertelsmann Buchclub verkauft.
Das war sogar schon davor.
Schon davor.
Deswegen, dieses Verkaufsthema war immer so relativ präsent. Das habe ich gemacht, als ich mein Abi nachgeholt habe. Mhm. Und da habe ich für ein Callcenter gearbeitet.
Klassisches Klinkenputzen. Direkt mal die Frage, wie viel Klinkenputzen steckt in dem Dealsourcing von Private Equity?
Das ist eine super Frage. Ich glaube tatsächlich sehr viel. Ich glaube, dass insbesondere im Mittelstand die Deals nicht ins Büro kommen. Und deswegen muss man im Prinzip auf der Straße sein und Leute treffen. Ich sage immer, I'm a traveling salesman. Und das ist also meiner Meinung nach die Mentalität, die man in unserem Job haben muss. Ich habe vorher meinen Rucksack gesehen, als ich reingekommen bin. Da ist tatsächlich alles drin. Damit kann ich auch zur Not irgendwie ein paar Tage durchhalten. Und das von Medikamenten über Ohrstöpsel, über alles Mögliche ist da drin.
Falls du jetzt auf der Fressgasse so einen Mittelständler treffen würdest, meinst du?
Nee, wenn ich wohin muss. Ne? Deswegen, also sozusagen immer vorbereitet, auch da aufs Reisen.
Jeder, der innerdeutsch seinen Senator zusammengeflogen hat, der weiß, was Vertrieb tatsächlich bedeutet im Private Equity, will ich mal so sagen.
Das ist vollkommen richtig. Aber bei uns ist ja wichtiger die 100% Bahncard, ne? Also als Sustainability-Investor ist natürlich auch unser CO2-Footprint wichtig. Deswegen innerdeutsch den Senator zusammenzufliegen, ist ein hehres Ziel, aber nicht meins.
Ich schätze mal, deine erste Private-Equity-Station war gleich die schwerste, denn Checkers war ja damals gerade dabei, einen Brückenkopf hier in Deutschland zu etablieren oder auszubauen. Erfolgreicher Fonds aus Frankreich, der dann nach Deutschland gekommen ist, hier noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt gewesen. Dein Kollege damals, Carsten Hartmann, den kannte man damals schon, dich wahrscheinlich noch nicht so groß in der Branche. Wie wichtig ist es denn, wenn man als Finanzinvestor in einen neuen Markt eintritt, dort sehr schnell ein Netzwerk aufzubauen? Weil letztlich, wenn man viel Geld allokiert und Deals macht, kommt eigentlich der Kontakt ja von alleine, könnte man denken.
Ja, aber ich glaube, du hast richtig angesprochen, das Thema Brückenkopf, aber vielleicht einen Schritt zurück. Wenn man sich Checkers angeguckt hat, super erfolgreicher Fonds, für jeden im Hintergrund, Checkers kommt ja aus dem Charterhouse-Konzern raus und als dann 2003 sich die ganzen Private-Equity-Gesellschaften aus den Banken abgekoppelt haben, war das auch da der Fall. Und wir haben dann der Carsten hat 2011 dann das Büro aufgemacht, ich kam 2012 dazu. Carsten und sein Netzwerk war natürlich für uns das Wichtigste ganz am Anfang, ganz klar. Also da gab es nichts, weil Checkers war sowohl in der Private-Equity-Szene als auch in Deutschland einfach nicht bekannt. Ich kann auch gleich noch ein paar Anekdoten da erzählen aus dem wie das, was für Auswirkungen das dann hatte, dass man für einen französischen Finanzinvestor in Deutschland gearbeitet hat.
Erzähl jetzt, weil, darfst du uns nicht heiß machen.
Genau, das war, als wir Metabo übernommen haben, das war so die zweite Transaktion, an der ich mitarbeiten durfte und die vierte für Checkers in Deutschland. Da war es so, dass dann die Stuttgarter Zeitung als Headline hatte, die Franzosen übernehmen Metabo. Dass es ein Finanzinvestor war, war in dem Augenblick egal, sondern eher, dass die Franzosen jetzt sozusagen da angetreten sind. Also von daher hatte man da schon immer irgendwo ein Sentiment, insbesondere im, sagen wir, eher traditionelleren deutschen Mittelstand. Aber ich glaube, das am Ende ist ja unser Geschäft viel über Menschen. Und Menschen müssen mit Menschen können. Und deswegen glaube ich weiterhin, dass eigentlich der Mensch meist das Entscheidende ist. Name hilft einem, in den Fuß in die Tür zu bekommen. Aber am Ende sind die Menschen diejenigen, die die anderen davon überzeugen. Und deswegen, um deine Frage nochmal aufzunehmen, Checkers, als wir da nach Deutschland kamen, was hat dazu geführt, dass das, glaube ich, von meiner Seite aus betrachtend ganz erfolgreich gelaufen ist. Ob auch die externe Welt sieht, sei mal dahingestellt. Aber wir haben über dieses Reverse-Coverage-Modell uns überlegt gehabt, relativ am Anfang. Hieß, es hat keiner darauf gewartet, dass Checkers nach Deutschland kommt. Da gab genug Fonds. Und deswegen war es so, wie kann ich denn erreichen, dass wir relevanten Dealflow sehen? Und das war am Anfang einfach nicht der Fall. Und deswegen war es wichtig, dass man den Banken sozusagen gegenüber vorstellt, dass man vorbeifährt, dass man sein Köfferchen wieder packt und auf die Straße geht und dann Leute trifft. Für mich vielleicht da der Schritt zurück. A, der Versicherungskaufmann früher, da war halt Klinkenputzen angesagt. Aber dann auch bei Barclays hatte ich das große Glück. Damals meine Kollegin Tina Kleingarn ist zweimal in Mutterschutz gegangen, während ich da war und wurde dann jeweils sozusagen der Interims Head of Financial Sponsor Coverage in DACH und der Nordic Region. Das waren mal witzige Geschichten, weil dann saßen da die alten Herren der Private-Equity-Szene, saßen mir dann gegenüber, haben dann immer darauf gewartet, dass jetzt irgendjemand mehr oder Senior in den Raum kommt oder ich sozusagen so die Vorhut bin, aber da jetzt gleich noch irgendwelche MDs dazukommen. Das war nie der Fall und dann hat man relativ früh gelernt, was ist eigentlich bei Coverage wichtig. Und das war immer möglichst pünktlich kommen, das ist weiterhin eins meiner größten Probleme, aber darüber hinaus, dass man einfach Follow-ups wirklich macht. Das hört sich so lächerlich an, wie es ist, aber viele Leute versprechen immer einiges in Meetings und haben es dann tatsächlich nicht umgesetzt. Und dass man vorher abstimmt, weswegen kommt man denn, was sind die Themen, die man bespricht und die dann auch liefert. Also diese Verlässlichkeit, das ist eigentlich das A und O der ganzen Szene und der ganzen Industrie. Und deswegen glaube ich, ist das so ein ganz wichtiger Baustein. Mit dem Hintergrundwissen, dann bei Checkers angefangen, war natürlich das ganze Thema, wie kann ich jetzt dieses Reverse Coverage aufbauen? Also wie kann ich Checkers gegenüber den verschiedenen Leuten und den relevanten Leuten in unserer Branche und damals halt die insbesondere die Sell-Side-Branche, wie kann ich Checkers da gegenüber bekannt machen? Und das haben wir in den verschiedensten Runden gemacht. Der Carsten hat mir sehr viel Freiraum gegeben, dass ich insbesondere an vielen Netzwerkevents teilgenommen habe. So hat das dann halt peu à peu über die Zeit hat man da sein eigenes Netzwerk aufbauen dürfen und dann natürlich auch darüber Transaktionen generieren können.
Jetzt gibt es ja ein paar Abkürzungen auf diesem Weg, zum Beispiel Medienarbeit. Großes Interview in einem relevanten Medium. Wir sind der Neue, wir sind da, wir machen das und das und wollen die Deals machen. Habt ja eine unglaubliche Coverage, die ihr über Klinkenputzen Monate braucht, um die nur annähernd zu erreichen. Was hältst du von Medienarbeit als Abkürzung oder dem Sprechen auf großen Events oder ähnlichen Dingen?
Zweigeteilt. Also 2012 war das noch nicht so ein Format, was eine Reichweite erzielt hat, die für uns so richtig relevant war. Also deswegen war das damals tatsächlich ein Faktor, der, sagen wir mal, vielleicht unterbewusst stiefmütterlich behandelt wurde. Aber es war schon noch ziemlich stark der persönliche Kontakt. Formate wie jetzt heute ein Podcast gab es zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht. Medienarbeit war auch immer so ein bisschen, wir reden gerade über die Zeit von so Brisant, Plus Minus, Report Mainz. Da war Private Equity halt immer noch in der einen Ecke, die sich dann als Heuschrecke und als Sonstiges positionierte. Deswegen war, glaube ich, eher immer der Gedankengang damals. Öffentlichkeit war so ein bisschen, sagen wir, nicht gescheut, aber man hat sie jetzt auch nicht bewusst gesucht, würde ich sagen. Und das hat sich jetzt schon über die letzten, jetzt was sind es jetzt, 14 Jahre, hat sich das schon ziemlich gewandelt. Die Branche ist deutlich offener geworden dafür. Es gibt mit LinkedIn Portale, die dann natürlich bespielt werden. Es gibt Podcasts, es gibt verschiedene Menschen, die sich jetzt um die Industrie auch kümmern an sich. Und ich glaube, da gibt es heute viel mehr Möglichkeiten, als man damals hatte.
Jens, wie war das bei dir? Du hast ja für einen, glaube ich, britischen Fonds gearbeitet, HIG.
Nee, wir kommen aus Miami.
Miami, welcome to Miami. Wie habt ihr es versucht, euch im deutschen Mittelstand einen Namen zu machen und den relevanten Dealflow abzugreifen?
Da sein, ne? Also ich komme mal wieder aus der Vertrauensecke. Damit die Leute anfangen, dir zu vertrauen, müssen sie eine Chance haben, dich einzuschätzen. Und dieses Einschätzen, also was bist du für ein Typ, was hast du für einen Charakter, bist du integer, hast du die richtigen Motive, kannst du das, was du können sollst und bist du auch ihnen letztendlich auch eine Hilfe beim Erreichen ihrer Ziele. Das stellt sich ja nicht ein, wenn man da einmal vorbeischaut. Ne? HIG hatte mich damals auch eingestellt als Chef-Sourcer sozusagen und ich war eine Full-Time-Senior-Resource für die Akquisition. Ich habe es mal ausgerechnet, ich hatte 12.000 körperliche Meetings in der Zeit, wo ich bei HIG war. Und dann stellte sich nach einer Zeit tatsächlich eben das ein, was man Vertrauen nennt, nämlich die Leute wussten, wofür HIG steht. Die haben das verbunden mit natürlich auch ein paar Gesichtern von uns und dann kamen die Deals auch zu uns. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist absolut essentiell, dass du, ich nenne das die Opinion Leader, das sind die Menschen innerhalb deiner Industrie, an denen letztendlich aller Dealflow vorbeigeht. Das sind Anwälte, M&A-Berater, wie auch immer. Und you gotta be friends with these guys, weil letztendlich über die läuft die gesamte Industrie. Und das heißt, du musst da auch immer wieder da sein. Das heißt, das Präsentsein, das Dasein, das kontinuierlich being part of the family game, das ist das aus meiner Sicht Allentscheidende.
Aber ich glaube, wenn ich da einhaken darf, ich glaube auch ein ganz entscheidender Faktor ist ja das Thema, hat man für diese Opinion Leader, die du gerade ansprichst, Jens, ist man da relevant? Relevanzthema ist ein ganz wichtiges. Warum? Weil natürlich müssen wir nicht um den heißen Brei drum rumreden. Die überlegen sich, können sie irgendwie mit dir Geld verdienen irgendwann? Ja, nein. Hast du ein Portfolio? Ja, nein.
Ja.
Und deswegen glaube ich, ist dieses Thema, was du ganz am Anfang, dieser Brückenkopf, den du genannt hast, ne? Bei Checkers hatten wir keinen Brückenkopf. Wir kamen nach Deutschland, ein Büro wurde aufgebaut aus dem Nichts und man war im Prinzip dann vor Ort. Deswegen fängt man dann sozusagen mit dieser Lernkurve erstmal sozusagen, geht man ins Minus, weil man muss die Kontakte aufbauen und so weiter und so fort. Und dann kommt man danach erst in eine Region, die dann sozusagen einen positiven Beitrag zu der Industrie leisten kann. Und ich glaube, da ist dieses Thema Portfolio ein ganz wichtiges. Warum erwähne ich das gerade? Weil natürlich jetzt bei Verdain ist es wiederum ganz anders. Verdain hat 2016 seinen ersten Deal in Deutschland gemacht, ohne Büro. Das war ein Portfolio-Deal damals von Neuhaus Ventures. Danach kamen zwei weitere Portfolio-Deals dazu und dann, als man 2019 ein Büro aufgemacht hat, hatte man zu dem Zeitpunkt schon, ich glaube, es waren 9 Firmen, ich müsste mal genau nachgucken, aber im Portfolio gehabt, sodass man von vornherein Relevanz hatte. Und deswegen diese Key-Opinion-Leader, die dann da sind oder nennen wir sie Stakeholder oder wie man sie nennen möchte, die wichtigen Personen in diesen verschiedenen Netzwerken, natürlich schon von vornherein Interesse an der Kontakterstellung hatten.
Reputation ist ja auch noch ein wichtiges Thema. Paul, da würde ich dich gerne mal ins Spiel bringen. Du erzählst ja oft, dass die CFOs oder Executives, die du Private Equity Mandate reinvermittelst, dass die oft sehr kritisch sind, sehr genau wissen wollen, mit wem arbeite ich da sehr intensiv die nächsten Jahre zusammen, was hat der für ein Track Record. Wie wichtig ist denn CFOs, die Reputation, die Gesichter eines Fonds, wenn die Entscheidung treffen, lasse ich mich auf dieses Wagnis ein? Achten die auch darauf, oder schauen die nur auf das Unternehmen, für das sie letzten Endes arbeiten werden?
Okay, ich würde schon sagen, beides. Aber am Ende des Tages ist es ein spannendes Geschäftsmodell, wo der CFO meint, auch so einen guten Exit machen zu können irgendwann. Das ist ihnen schon das Allerwichtigste.
Wollen die manchmal die Private Equity Repräsentanten sehen?
Ja. Die PE-Guys sind immer bei C-Level sind immer involviert bei Recruitment.
Was sind da so deine Best Practices und Worst Practices? Was hast du für Geschichten erlebt in deiner Karriere an Auftreten von Private Equity, was dafür gesorgt hat, ein gutes oder ein schlechtes Ansehen in CFO-Kreisen zu bekommen?
Ich würde sagen, the proof of the pudding is in the briefing. Also du musst am Anfang ein richtig gutes Briefing machen mit allen Stakeholders, damit man weiß, und das dauert auch manchmal, weil du musst ja ein Bild bekommen, was du suchst. Wir müssen die Leute einschätzen können. Das ist eine Sache, die Jens hat es auch erwähnt. Integrität ist super wichtig. Sind das vertrauenswürdige Menschen, die dir gegenüber sitzen? Ich meine, Stephen Colt ist ein gutes Beispiel, super integrer Typ. Und CVC, Vertrauen sofort aufgebaut. Wir haben ihn kennengelernt im Interviewprozess. Integrität und vor allen Dingen, die guten CFOs wollen keine Micromanagers. Ja, die wollen Space haben, die wollen Dinge umsetzen und die wollen nicht die Junioren, die zweimal am Tag anrufen und sagen, your forecast is wrong. Ja, zum Beispiel. Ja, da hört man alle solche Beispiele. Es gibt PEs und PEs und die Umgang von PEs, es ist wichtig, dass man erfahrene Leute hat, jetzt wie Dominik, ja, länger im PE und so weiter. Nicht die New Guys on the Block wollen gleich Helden werden, zum Teil. Ich habe Glück gehabt, ich habe immer gute Ansprechpartner bei den PEs gehabt, aber auch auf Partner-Level natürlich. Ralf hier von Advent und Steven Thorsten Grede von DBRG, auch ein Top-Typ. Aber es kann politisch werden dann, wenn die Junioren dann, hey, ich weiß was, ja, und berichtet an Dominik, der DAX-Chef, ohne vorher mit dem betroffenen CFO zu reden. Das muss man offen tun in einem Board-Meeting oder was auch immer. Das muss man offen sein, sonst ist das Vertrauen gleich weg.
Also das kriege ich ja schon mit. Vertrauen ist super wichtig. Jens, wenn du mit Private Equity arbeitest, sind ja auch keine kleinen Projekte, sondern oft ja auch echte langfristige Partnerschaften, die du eingehst, um systematisch in den Portfolios zu arbeiten mit den Management-Teams. Ab was für einem Grad bist du denn bereit, Vertrauen zu schaffen, einen Komfort zu entwickeln, dass du sagst, das ist die Person, das ist der Fonds, mit dem ich bereit bin, und die nächsten paar Jahre zusammen auf dem Projekt zu arbeiten? Wie viel kennenlernen, wie viel gemeinsame Zeit erwartest du da?
So lange, bis beide Seiten sagen, jetzt vertraue ich dir. Also das ist natürlich sehr personenabhängig. Ich bin nur lange Jahre in dieser Industrie unterwegs gewesen und glaube einigermaßen zu wissen, was vertrauensbildende Maßnahmen sind und was nicht in diesem Segment. Und bin natürlich entsprechend offen. Ich komme ja überall hin, zumindest mit einer Thematik. Die Leute machen Tick in the Box nach dem Motto, he's part of the family. Wenn du, wie ich dann in 15 Jahre Partner warst von PE, dann machen die zumindest, was das Thema Kompetenz rund um die Industrie angeht, machen die einen Haken. Und das Thema Integrität und das Thema Motive ist extrem wichtig, deswegen zu betonen. Das heißt, ich stelle sicher, dass die Leute wirklich verstehen, warum ich das mache, was ich mache, und was sie dann auch von mir in der Zusammenarbeit erwarten können. Das ist dann die dritte offene Komponente, nämlich was für Ergebnisse liefere ich. Ne? Umgekehrt versuche ich natürlich auch, die Leute kennenzulernen und frage dann auch entsprechend, was das für Menschen sind, weil am Ende des Tages, wir managen Beziehungen und keine Prozesse, muss ich auch das Gefühl haben, dass ich mit denen klarkomme. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es für beide Seiten besser, man lässt es.
Woran hast du gemerkt, Dominik, dass du jetzt das Vertrauen gefunden hast der wesentlichen Leute am Markt, nachdem du neu in diesem Private Equity Geschäft aufgetaucht bist?
Das ist eine gute Frage. Würde ich jetzt sagen, so bewusst, glaube ich, gab es keinen singulären Zeitpunkt, den man festgestellt hat. Ich glaube, vielleicht nochmal ganz kurz bei dir einhaken, eher so auf der Management-Seite hat man immer so, weil natürlich war ich auch irgendwann der junge, sozusagen getriebene Mensch, der gesagt hat, ich weiß was, ich weiß was. Aber man konnte irgendwo schon so das Vertrauen durch harte Arbeit erlangen. Ne? Also ich erinnere mich immer sehr gerne an eine Szene, das war bei Metabo tatsächlich, wo wir nach einer Hauptversammlung mit den beiden Geschäftsführern oder Vorständen damals, dem Horst und dem Erik, standen zu dritt und wir ein bisschen über die Board-Meetings sinniert haben und man sich dann mal getraut hat, ganz offen und ehrlich und direkt mit den Herren zu sprechen. Ich glaube, das haben die Leute dann geschätzt, dass man dann gesagt hat, das sind so 3-4 Punkte, da müssen wir uns mal ganz ehrlich drüber unterhalten. Und danach hat sich ein sehr gutes Verhältnis aufgebaut. Und ich glaube, das ist mit allen Sachen so. Weil die Offenheit, die Direktheit ist dann schon immer ein großer Vorteil. Wie gesagt, Vertrauen bilden ist natürlich das Wichtige. Und das heißt, man steht zu dem, was man sagt. Ich glaube auch, es hilft, wenn man natürlich gewisse Sympathien füreinander hat. Ich glaube, ich habe die ersten Jahre, jedes Gespräch, was ich mit irgendjemandem hatte im Netzwerk, immer damit angefangen zu fragen, was denn die Farben von dem jeweiligen Fußballclub sind, des Herzens und so weiter. Man lernt halt Leute sehr schnell sehr gut kennen. Ist heute eine andere Zeit, wird man wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Aber was ich damit sagen möchte, am Ende wollen Menschen ja auch gerne mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Und ich glaube, diese Menschlichkeit ist eigentlich die entscheidende Komponente, die man nicht unterschätzen darf. Und wie auch jetzt hier, wir sitzen mal zusammen, wir wollen alle ein bisschen was erzählen, wir wollen alle was lernen. Und das ist bei jedem so. Und ich glaube, da, wenn man jedem den Raum gibt, den man da nehmen kann, dann gewinnt man relativ schnell Leute für sich oder für das Unternehmen. Und damit, glaube ich, entstehen dann diese Netzwerke von.
Ich muss auch sagen, Michael, an der Stelle jetzt mein Kontakt mit den juniorigeren PE-Guys und Girls, die sind in der Regel super smart, akademisch hervorragend ausgebildet. Und wenn du offen über eine kontroverse Thema redest, ja, zum Beispiel dein Forecast ist falsch oder so naiv ausgesagt, ja, aber da baust du Vertrauen auch auf. Und die sind auch super smart. Also ich habe auch viel gelernt. Da bin ich absolut bei Dominik. Vertrauen aufzubauen ist das A und O. Man merkt es bei Dominik, der strahlt eine Empathie aus. Weiß zwar noch nicht, welche Fußballvereine er hat. Das muss man auch vertiefen gleich oder am Ende. Aber Vertrauen ist super wichtig.
Liefert denn der Track Record, wenn er dann nach ein paar Jahren dann auch kommt, dann überhaupt noch einen nennenswerten Grenznutzen, wenn du da Jahre vorher schon diese Vertrauensbasis auf der emotionalen Ebene gelegt hast im Markt?
Ultimativ ja. Aber ich glaube, ist es weiterhin so, wir müssen auch ganz ehrlich sein, ein Track Record hat auch immer viel mit Glück zu tun. Man kann in die richtigen Sachen zur richtigen Zeit investiert haben und dann ändern sich die Zeiten und trotzdem ist es dann nicht gut gelaufen. Genau umgekehrt kann es auch passieren. Man ist einfach zur falschen Zeit am richtigen Ort und dann läuft es plötzlich super. Also von daher würde ich immer den Track Record ist so ein bisschen dann auch dadurch bedingt, was man jetzt macht. Mein Lieblingsbeispiel war immer, Nordic Capital hat mal in Unternehmen investiert in der Halbleiterbranche. Dafür wurden die gefeiert damals, das war 2009, glaube ich, oder 2010. Und zwei Jahre später war das dann für jeden klar, dass das ein dummes Investment war. Und deswegen bin ich immer super vorsichtig, was das Thema Track Record angeht. Für mich ist viel wichtiger, dass die Leute viel Erfahrung gesammelt haben. Und ich glaube, die Erfahrungen sind auch die Leute zusammenbringen. Weil wenn man mal mit Leuten zusammengearbeitet hat und Transaktionen mit denen gemacht hat, kann man dieses Vertrauen aufbauen. Ob sie dann am Ende gut oder schlecht laufen, das ist wieder eine andere Sache. Natürlich wollen wir alle, dass die Investments gut laufen, nicht falsch verstehen. Ne? Aber am Ende vom Tag, glaube ich, ist der Faktor Erfolg ist dann auch dadurch bedingt, wie man zusammengearbeitet hat, in dem Netzwerkerfolg zu sehen. Natürlich, verstehe mich nicht falsch, wir sind alle dafür, die Private Equity Industrie ist sehr simpel. Am Ende gibt es eine einzige Zahl, die definiert, ob das gut war oder nicht. Und das ist der Cash on Cash oder MOIC oder wie man es so nennen möchte. Nichtsdestotrotz gibt es da eine ganz lange Geschichte dahinter. Am Ende ist es aber eine Zahl. Die Zeit spielt dann eher in die Richtung, die Leute, die vielleicht nicht so viel Erfolg hatten oder hier oder da nicht das richtige Glück hatten oder nicht das richtige Händchen, sind dann irgendwann auch nicht mehr in der Industrie. Deswegen wird es dann irgendwann über die Jahre, sind dann halt nur noch, sagen wir mal, die verblieben, die dann auch tatsächlich den Erfolg nachgewiesen haben. Am Anfang hast du ein riesen Netzwerk und dann über die Jahre wird es immer kleiner. Leute verlassen die Branche, Leute müssen die Branche verlassen und so weiter und so fort. Also so diese Auslese passiert dann tatsächlich automatisch. Und wenn du dann jetzt sind es 17 Jahre, die man dabei ist oder ein bisschen länger, dann ist es halt so, dass die Anzahl derer, die sozusagen die ganze Zeit dabei geblieben sind, ist dann auch meistens die Schnittmenge, die dann auch viel Erfolg damit haben.
Jetzt spulen wir mal 6 Jahre vor. 2018 bist du von Checkers zu EMH gegangen. Ein sehr interessanter Move. EMH Partners war damals ein klassisches Private Equity Startup, ein unbeschriebenes Blatt. Also im Prinzip das, was du dir vorher bei Checkers aufgebaut hast, nicht dein Netzwerk, aber der Track Record, der war dann wieder passé. Die Zeit war eine ganz andere. Private Equity war heiß zu der Zeit, war nicht mehr so familiär und kleinteilig, wie es 2012 noch war. Und dann hast du wieder komplett von vorne angefangen. Was war denn deine Aufgabe bei EMH und warum hast du dich da nochmal zurück in das kalte Wasser begeben, das Newcomer Funds?
Das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also ich glaube, zum allerersten muss man Max und Sebastian immer den großen Hut ziehen. Ne? Die beiden Jungs im Kinderzimmer haben die ihr erstes Unternehmen groß gemacht, haben dann später kurz vorm Studium oder im Studium haben sie dann das zweite Unternehmen aufgebaut. Also von daher, das war ein ganz anderes Setup als jetzt ein Checkers, die aus einer Bank rauskamen, sich dann sozusagen den Mut hatten, sich ein eigenes Unternehmen aufzubauen und so weiter und so fort. Max und Sebastian sind sozusagen Vollblutunternehmer und das fand ich spannend, weil das Ziel von EMH ist ja, tolle Unternehmen und tolle Unternehmer dabei zu begleiten, die nächste Wachstumsphase des Unternehmens anzugehen. Und ich glaube zum Beispiel fest daran, hätte uns in 2000 zum Beispiel, hätte da jemand das Pflegeunternehmen, was wir da aufgebaut haben, hätten wir da einen professionellen Investor an der Seite gehabt, wer weiß, wo das heute wäre. Vielleicht wäre es auch genauso da, wo es heute ist. Ne? Also ist ja weiterhin da, hat 500 Mitarbeiter, ist ein tolles Unternehmen. Aber nichtsdestotrotz geht es ja darum, vielleicht wäre es ganz woanders gewesen. Deswegen, ich glaube daran, dass in Partnerschaften zwischen Unternehmern und Private Equity kann wahnsinnig viel passieren und kann wahnsinnig viel Wachstum entstehen und kann eine Verstärkung entstehen. Und das war das, was mich damals wahnsinnig motiviert hat und was ich auch bei EMH gefunden habe, weil einfach ein tolles Unternehmen, tolle Unternehmer, die Mission hatten, den deutschen Mittelstand voranzubringen.
Und dein Job war es, diese Geschichte zu erzählen in dem Netzwerk, das du dir vorher schon aufgebaut hattest?
Sozusagen.
Schwere oder leichte Aufgabe?
Ich fand, es war ein einfacher Pitch, weil die Sache ja wirklich die ist, du kamst und hast gesagt, du hast ein tolles Unternehmen, wir würden gerne dein Partner sein, das weiterzuentwickeln. Und das aus einer Minderheit raus. Also nicht so das Typische, man kommt und sagt, wir wollen ein Unternehmen kaufen, sondern die tollen Unternehmer davon zu begeistern, dass sie sagen, hey, Da kann ich mir gut vorstellen. Und mit den Jungs ist mehr drin. Das war der Pitch. Und das ist bei Verdane ja nicht großartig anders. Ich meine, es ist jetzt so, dass wir vielleicht ein bisschen diversifizierteres Produktangebot haben. Aber am Ende geht es darum, können wir Leute dafür begeistern, dass man in einer Partnerschaft mehr erreichen kann. Und das war eine Sache, die hat mich schon immer umgetrieben. Und ich glaube, ich bin ja Handballer. Ich habe mit 5 angefangen, Handball zu spielen. Und ich habe in schlechten Teams Meisterschaften gewonnen. Ich habe in guten Teams Meisterschaften verloren. Und es geht halt immer darum, komme ich am Ende durch eine gute Teamarbeit irgendwo weiter. Und da ist ganz viel darauf, dass man sein Ego zurückstellen kann. Es ist ganz wichtig, dass man irgendwo gutes Zusammenarbeiten entwickelt. Das war eine Sache, die fand ich, hat EMH vom Gedanken her super aufgegriffen.
Ich glaube, entscheidend ist in der Connection zwischen PE und potenzieller Target. Und Minderheit ist ja noch mehr Vertrauen, wenn du bereit bist, nur eine Minderheit zu investieren. Aber das ist vom Unternehmer zu Unternehmer. Ja, also du musst von der PE-Seite diese unternehmerische DNA mitbringen und dann kommst du mit denen. Ich liebe es, mit Unternehmern zu tun zu haben. Das sind einfach Menschen, die was kreieren wollen, die was gestalten wollen. Das wollen sie auch vom PE-Partner haben. Und wenn ich Dominik hier zum ersten Mal kennenlerne, ich glaube, Pitching ist nicht so sein Problem. Aber das ist diese Unternehmer sein. Jens, das wirst du bestimmt auch bestätigen, dass es so wichtig ist.
Paul, du wirst dich im einen oder anderen wiederfinden, was Dominik jetzt gerade zu Verdane und speziell EMH gesagt hat, weil du persönlich hast eigentlich deine Private Equity Zeit mit sehr großen Private Equity Häusern verbracht, wie Advent, CVC, TPG. Jetzt als Unternehmer und Headhunter legst du aber relativ großes Augenmerk auf Emerging PE, wie du es nennst, also aufstrebende Fonds, die neu in den Markt reingehen und da ihre ersten Schneisen hinterlassen, eigentlich so wie es EMH vor knapp 10 Jahren gewesen ist. Was fasziniert dich an den New Kids on the Block im Private Equity Geschäft?
Ja, weil du von den Big Caps und Large Mid Caps hörst du sehr viel über Exit Rückstau und so weiter und so fort. Ich habe gerne mit den Nischenspielern zu tun, die eine Art und nach dem anderen machen, ja, und suchen Entrepreneurs in deren Teams. Das ist das, was ich liebe. Und da ist auch natürlich mehr los. Wir haben uns auch strategisch angepasst. Also es nutzt ja nichts, wenn du Energie investierst, wo nichts los ist, ja, sondern du musst dahin, wo bei Verdane zum Beispiel oder bei anderen Häusern, da läuft es. Und da wird nicht gejammert über den Markt und bla 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 bla. Das macht Spaß.
Jens, Paul, frage an euch beide. Merkt ihr Unterschiede in der Zusammenarbeit zwischen großen Organisationen, alten etablierten Häusern, Private Equity und so jungen Startups, die vielleicht mit 3-4 Leuten hier starten und noch richtig brennen?
Ja, absolut. Die sind flexibler, die sind näher an dem Business. Ja, selbst Entrepreneurs, das ist meine Welt. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie, meine Geschwister sind alle Unternehmer oder Unternehmerin. Da ist die DNA so wichtig. Und wenn du Spaß hast im Business, dann wirst du ja viel erfolgreicher. Ja. Und die anderen sind teilweise, nicht alle natürlich, es hängt immer vom Typus ab, aber so ein bisschen steif und ein bisschen eingefahren, was die Prozesse angeht und wollen dann immer auch Headhunters mit großen Namen haben und so weiter und so fort. Das ist bei den Niche-Playern nicht so der Fall. Ja. Die wollen einfach mal mit Unternehmern zu tun haben, die performen.
Also das klassische Brownfield versus Greenfield, ne? Ich meine, wenn du in einen neuen Fonds gehst, die sind nicht strukturfixiert, die sind offen für neue Ansätze, die sind selber gerade dabei beschäftigt, ihre eigenen Strukturen zu bauen. Bei den Etablierten ist es natürlich etabliert. Da gibt es eben für jeden Fall der Fälle auch schon irgendwie einen Lösungsansatz. Und da gibt es, ich sag mal, eingefahrene Partnerstrukturen, da gibt es etablierte Zusammenarbeiten, das ist total okay. Und wenn du als Neuer natürlich da reinkommen willst, sind wir wieder bei der Vertrauensfrage. Warum soll jetzt jemand mit dem Paul oder mit mir arbeiten, wenn er auf der gleichen Ebene extrem vertrauensvolle Zusammenarbeiten seit vielen, vielen Jahren hat? Ich sag mal, der Mehrwert, den du da liefern musst, der muss so augenscheinlich klar sein. Und ansonsten musst du dir diesen Zwang nicht geben, auf ein neues Pferd zu setzen. Und das ist bei anderen natürlich anders, bei neuen.
Perfekt zusammengefasst, ja. Man muss auf die Energierendite achten, ja. Don't invest energy where the chances of success are limited. Das Move.
Ihr beschreibt aber ein Bild von einem Ökosystem, ich nenne es jetzt mal Private Equity oder Corporate Finance Ökosystem, das sehr offen ist für neue Impulse, für neue Leute von außen, die dann wieder auf einen Teil des Marktes stoßen, der eigentlich darauf wartet, neugierig ist, mit neuen Leuten Geschäft zu machen. Paul nickt überzeugt, Dominik wägt ein bisschen ab. Willst du mir widersprechen?
Nein, aber ich glaube, die Frage ist ja wirklich, wie viel Neues passiert und wie viel ist einfach nur, wie heißt es immer, alter Wein in neuen Schläuchen oder so. Also die Frage ist ja die, wenn ich mir jetzt angucke, wie viele neue Fonds nach Deutschland gekommen sind. Ist da jetzt jemand sozusagen neu in das Netzwerk gekommen oder ist es nur ein neuer Name, der von der Person begleitet wird, die vorher woanders war? Mhm. Und häufig ist es ja Letzteres. Also, dass jetzt jemand kommt, der jetzt sagt, also jetzt kommt zum Beispiel dann Thomas Bravo und da kommt dann ja nicht der Orlando Bravo nach Europa und ist ja plötzlich. Sondern es wird ja jemand dann gefunden, der die Repräsentanz übernimmt, der meistens dann, oder die Person in dem Fall ja sie, die halt in London dann von Flexion rübergewechselt ist zu Thomas Bravo, ist ja natürlich nichts wirklich Neues entstanden.
Wie war es dann bei Verdane, als du 2023 zu denen gekommen bist? War das dann aus Sicht des Marktes der neue Arbeitgeber von Dominik Schwarz oder war das Verdane, die jetzt den Schwarz vorrücken? Hast du mehr deren Ansehen geprägt oder die mehr deins?
Ich glaube, es wäre vermessen, wenn ich mir da irgendwas sagen ans Revers hefte. Ich glaube, logischerweise hab ich die vertreten. Ne? Also Verdane war schon in Deutschland. Von daher, die hatten in Berlin angefangen 2019. Dann in 2022 hatte die Christina damals das Büro in München sozusagen aufgemacht. Und dann kam ich Anfang 23 dazu. Also von daher, das war jetzt nicht so, dass ich jetzt Verdane vertrete, sondern ich darf mich glücklich schätzen, dass ich Verdane vertreten darf.
Da traf dann aber praktisch ein großes Netzwerk von dir und auch Respekt, den du im Markt schon erarbeitet hattest, auf einen guten Track Record bei Verdane. Ich weiß nicht, ob alle Verdane kennen, aber ich habe ein bisschen recherchiert. Was ich mitgekriegt habe, ist, dass Verdane in den letzten Jahren so ein bisschen als einer der Stars der Branche gilt. Paul nickt auch, ist ein Fonds aus Norwegen, seit über 20 Jahren im Geschäft. Und Verdane investiert in Wachstumsunternehmen mit dem Fokus auf Digitalisierung und Dekarbonisierung. Und was ich gefunden habe an Zahl, die ich gerne hier mal weitergebe, über alle Investments hinweg hat Verdane das eingesetzte Kapital nach Abzug aller Kosten und Gebühren für seine Investoren mit dem Faktor 3,8 vermehrt, was ein sehr, sehr hoher Wert ist im Private Equity Geschäft. Selbst für jemanden wie du mit deinem Netzwerk öffnet eine solche Performance-Türen, die vorher noch verschlossen geblieben sind?
Wir haben vorher über den Pitch geredet. Ich glaube, was ich jetzt sozusagen an anderem Pitch habe, ist halt die Situation, dass man auf der einen Seite, wie vielleicht der ein oder andere größere Fonds, einen sehr stark sektorgeprägten oder wie wir nennen, thematic geprägten Ansatz hat, aber auf der anderen Seite noch diesen lokalen Ansatz fährt. Also man hat nicht eine thematic, die wie bei großen Fonds dann in London sitzt, und die gucken sich dann alle europäischen Assets im Bereich zum Beispiel Office of the CFO Software an. Sondern wir sind sozusagen die typische Matrix-Funktion, wo dann sowohl die Lokalität, also das wen kenne ich, genauso wichtig ist wie die Thematic, was kenne ich. Also es sind so die zwei wichtigen Komponenten, die im Prinzip da aufeinandertreffen. Und wir glauben, dass es für gewisse Asset-Klassen gibt es einfach, ist das wen ich kenne wichtiger. Bei anderen Assetklassen ist es, was ich kenne, wichtiger. Also je größer man zum Beispiel in dem Investmentvolumen wird, desto wichtiger wird es sein, dass man das was sozusagen in den Vordergrund stellt, weil es wichtig wird, die Auktionen werden kompetitiver. Es werden vor allen Dingen Auktionen sein, in denen man spielt. Die werden kompetitiver, es kommen globale Spieler dazu und so weiter und so fort. Und dann ist es ganz wichtig, dass man sich in dem Sektor sehr gut auskennt, genau weiß, was man da macht. Während wenn wir über jüngere Unternehmen und stärkere wachstumsorientierte Unternehmen sprechen, kann es wichtiger sein, dass man den Wer spielen kann. Wen kenne ich? Wie komme ich in die Situation rein? Und so weiter und so fort. Und dieser Netzwerkeffekt ist dann immer ganz wichtig. Jetzt gerade bei einer Situation, da sind wir seit 3 Jahren, bemühe ich mich um die Firma, wahrscheinlich mittlerweile schon länger. Da baut man dann Relationships um die verschiedenen Stakeholder drumherum auf, lernt die kennen, dann irgendwann kommt man an die Gründer ran und so weiter und so fort. Und das sind so die Sachen, die machen halt wahnsinnig viel Spaß, ne? Weil du musst ja immer so gucken, wie du dich in deiner Umgebung, in deinem Umfeld bewegen kannst, damit du sowas vorantreibst. Also deswegen ganz wichtig, glaube ich, diese Differenzierung, wen kenne ich oder was weiß ich. Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Differenzierung im Markt.
Du musst jetzt wahrscheinlich nicht mehr vielen relevanten Leuten im Markt erklären, wer Verdane ist. Du musst auch nicht mehr vielen Leuten dich selbst vorstellen, weil man dich auch kennt. Heißt, dein Networking verschiebt sich jetzt in den letzten Jahren eher in Richtung Unternehmer-Coverage, Markt-Coverage? Neue Leute, neue Art von Leuten, die du vielleicht vorher nicht so intensiv hattest?
Ich glaube schon, dass, also mit allem Respekt, glaube ich, ist es schon so, dass vielleicht Verdane repositioniert werden musste in der deutschen Wahrnehmung. Warum? Weil man in der Vergangenheit hat man Verdane häufig mit dem Thema Venture Capital in Verbindung gebracht. Man hatte viele, viele eher junge Unternehmen unterstützt und deswegen das nicht mehr das Bild war, was man eigentlich zum Ausdruck bringen wollte. Deswegen war es auch wichtig, dass man sozusagen in München die Präsenz dann dann aufgebaut hat. Davor war man immer in Berlin. Berlin hat ja so einen gewissen, sagen wir mal, so ein Look and Feel. Deswegen glauben wir weiterhin, dass wir verschiedene Talentpools in Deutschland haben. Das ist ein ganz wichtiger Augenblick auch gewesen war, dass wir in München dann unsere zweite Dependance aufgebaut haben. Und ich glaube, da war es schon wichtig, diese Repositionierung anzufangen. Man ist eigentlich eher ein Tech-Growth-Investor. Man macht Growth-Buyouts für Single-Assets. Und dann ein Thema, was wir in Deutschland erst dann vermehrt später gemacht haben, waren die Portfolio-Deals, mit denen man vor 2019 relativ viele Transaktionen gemacht hatte, dann aber so ein bisschen verschiedenste Situationen begleitet hat und sehr viele Direct-Investments gemacht hat und wir jetzt im Prinzip seit 2022 wieder mehr auch Portfolio-Deals machen. Wir haben zum Beispiel mit der Samba-Familie, mit der Quant-Familie haben wir Portfolio-Deals zusammen gemacht, sodass das wieder die Ursprungs-DNA von Verdain, dass die wieder zum Vorschein kam. Und das ist für mich auch was komplett Neues. Also ich habe davor noch nie ein Portfolio-Deal gemacht und deswegen fand ich das super spannend, weil es intellektuell nochmal eine ganz andere Herausforderung ist, was das Thema Strukturierung und so weiter angeht. Und die Kreativität, die man dann im Deal-Structuring und im Sourcing angehen kann, ist halt nochmal auf einem ganz anderen Level. Deswegen fand ich das super spannend. Und da wiederum hat natürlich der Name Verdain mit der Geschichte in der Vergangenheit hilft ungemein. Und ich glaube, da kamen dann so die verschiedenen Sachen zusammen, dass man halt sein Netzwerk einbringen konnte. Man hat den Namen, die Reputation, die Erfahrung in diesem Multi-Asset-Portfolio-Deals und konnte das dann jetzt sozusagen zum Nutzen machen.
Ich würde gerne mal eine Frage stellen und ich glaube, bei der Antwort, die du geben wirst, wird der ein oder andere, der uns zuhört, die Ohren spitzen. Heute bist du in einer ganz anderen Position als vor 12, 13 Jahren, als du angefangen hast. Damals warst du der New Kid on the Block, deine Arbeitgeber waren die New Kids on the Block, du musstest Klinken putzen. Du bist oft vor verschlossenen Türen gestanden, weil niemand auf Dominik Schwarz oder Checkers oder EMH gewartet hat. Jetzt sitzt du ziemlich weit oben auf der Leiter als Deutschlandchef eines der erfolgreichsten Fonds, die es gibt in Europa. Wahrscheinlich jemand, mit dem extrem viele Leute Geschäft machen möchten. Mehr als du bedienen kannst. Deckst du dich manchmal auch wieder, den jungen Dominik in dir, wenn jetzt neue Leute bei dir anklopfen, dass du vielleicht ein anderes Ohr für die hast, weil du selbst diesen Gang gegangen bist?
Ich glaube, der junge Dominik ist nie erwachsen geworden. Was du sehen möchtest. Ah, nee, ganz ehrlich, also alles, was du sagst, ehrt mich, dass du das so sagst, aber das sehe ich nicht. Also ich bin weiterhin derjenige, der irgendwie, also ich bin weiter beim Klinkenputzen, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt plötzlich in München rumsitze und warte darauf, dass dann jemand nach München kommt, um sich mit mir zu treffen.
Und wenn so neue bei dir anklopfen, die jetzt noch nicht viel Track Record haben?
Ich glaube, generell ist es ja immer so, man lernt immer dazu. Mhm. Und deswegen glaube ich, das ist so eine wichtige Sache. Unser Gründer, der Bjarne, sagt immer ABL, always be learning. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, wenn man irgendwann sich zurücklehnt und dann dieses Complacency-Thema hat oder wie man es auch mal nennen möchte, das ist so der Anfang vom Ende. Also wenn man so diese Sattheit erfährt, ich glaube, das ist nicht gut. Und deswegen macht es mir viel mehr Spaß, draußen zu sein, Leute kennenzulernen, mit Leuten zu sprechen, jetzt wie heute hier kurz vor Weihnachten zusammenzusitzen und mal zu sprechen, ist dann eine super Sache.
Aber ohne Glühwein, Michael, das kommt nicht wieder vor. Ich muss fragen, Dominik, skandinavische Wurzeln, nicht norwegische Wurzeln, richtig? Ist da eine Prägung noch da aus Skandinavien? Weil die sind ja nicht zufälligerweise sehr erfolgreich in Private Equity, insbesondere die großen schwedischen Freunde. Ja, ich habe gestern ein Telefonat mit Finnen gehabt, sehr, sehr spannende Leute. Ich mag Finnen sehr, sehr offene Leute, unkompliziert. Wie merkst du das auch in München oder in Deutschland, diese Gründer-DNA?
Ja, für mich war als allererstes super spannend. Man hat ja immer davor, ich durfte jetzt mit verschiedensten Kulturen zusammenarbeiten. Erst kamen die Angelsachsen, dann kamen die Franzosen, dann deutsche Gründer, jetzt sind es die Nordics. Und schon mal super spannend, dass ja alle vier nordischen Länder und Bevölkerungsstämme doch deutlich unterschiedlich sind. Und die Nuancen zwischen den verschiedenen Nordics ist schon gewaltig eigentlich. Und deswegen super spannend. Und wir haben eine relativ ausgewogene Partnergruppe zwischen Norwegern und Schweden. Und da gibt es allein schon da relativ viele Unterschiede. Und eigentlich ergänzen sich die beiden Gruppen sehr gut, weil man hat so ein bisschen eher nach vorne gelehnt. Norweger vielleicht, wenn ich so ein Schubladendenken überhaupt anstoßen darf. Und auf der anderen Seite hat man die Schweden, die vielleicht eher etwas zurückhaltender sind, zwar mal mehr darüber nachdenken, den Konsens suchen und dann zusammenkommen. Und deswegen, glaube ich, ist es für mich halt super spannend, in so einem sehr multikulturellen Unternehmen zu sein, wo ich davor, in aller Fairness, war ich ja eher in kleineren Organisationen. Ja, also ja. Checkers hatte 40 Mitarbeitende, EMH hatte auch vielleicht so 40, jetzt sind wir bei 180. Und das ist jetzt für Private Equity schon relativ, sagen wir mal, so ein mittelgroßer Private Equity Fonds, Und deswegen super spannend, die verschiedenen Leute kennenzulernen. Wir wachsen auch unglaublich stark weiterhin. Als ich angefangen habe, hatten wir so gerade die 100er Marke überschritten. Jetzt ist eher so die Frage, wann wir irgendwann mehr als 200 werden. Das heißt, da kommen immer relativ viele Leute dazu, alle wieder mit anderen Hintergründen. Und das finde ich ja das Spannende dran. Dadurch kann man so viel lernen. Haben jetzt eine neue Kollegin zum Beispiel, die dann von Effection kommt, die dann super viele Erfahrungen von damit bringt. Dann kommt jemand von Blackstone dazu, der bringt seine Erfahrungen mit. Jemand von Grow Capital. Und das sind so alles immer verschiedene Sachen. Deswegen, um das zurückzukommen drauf, den Willen, ständig zu lernen und damit auch agil zu bleiben und sich selber auch in Frage zu stellen, zu hinterfragen und zu verändern. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, die sollte sich nie ändern, weil das natürlich auch schon wichtig für den Investmentansatz ist. Wenn ich glaube, dass mein Denken von vor 5 Jahren noch das Richtige ist, in generell natürlich, was Branchen angeht, dann kann es sein, dass ich dann daneben liege. Und ich muss ständig dabei sozusagen neue Aspekte aufnehmen, neue Sachen lernen, weil sonst verliere ich irgendwo so den Bezug zur Zeit.
Und interessanterweise die Leute, die ich kennengelernt habe, und ich habe viele von TPG, von Letterman aus Kalifornien und Steve Coltis, Thorsten Grader, Ralf Hüpp, sind alle bescheidene Leute, die noch einen Appetit haben, was zu lernen. Das liebe ich.
Ja. Und man muss ja auch aufpassen, nicht satt zu werden. Performance 3,8 Mal, wenn man da nicht viel neues Blut reinholt, läuft mir ja Gefahr, in diese Falle zu treten. So, was vor 5 Jahren richtig war, ist heute wichtig. Und wenn der Markt das nicht versteht, dann sind die anderen die Geisterfahrer und nicht ich.
Ja, genau. Das ist für uns so. Der Per Franzen fand ich gut, dass er das jetzt erst gesagt hat und nicht wir es sagen mussten. Der redet ja immer von jetzt den Zombie-Fonds. Und das sind, glaube ich, genau solche Fonds, die halt den Teil vergessen haben. Mhm. Sich konstant zu verjüngen, konstant sich selber in Frage zu stellen und sozusagen auch zu innovieren in sich selber und aus sich selber raus. Das finde ich schon beeindruckend. Auch viele von den Amerikanern sind ja gerade ziemlich stark dabei, nochmal ihre Prozesse zu überdenken. Wie nutze ich AI? Was mache ich damit? Mhm. Wie baue ich im Prinzip das Geschäftsmodell Private Equity um? Was mache ich anders? Das ist schon, ich finde es weiterhin eine super spannende Industrie, in der man, also ich stehe jeden Morgen auf und laufe mit einem, also vielleicht nicht jeden Morgen, aber an vielen Morgen dann im Jahr laufe ich mit sehr großer Freude ins Büro.
Das nimmt man dir definitiv ab, das kann ich sagen. Dominik, bei TPE ist es eine kleine Tradition, dass zum Ende unseres Gesprächs alle Podcast-Teilnehmer von mir die gleiche Frage bekommen und diese auch aus ihren unterschiedlichen Perspektiven beantworten müssen. Und da will ich natürlich kurze Antworten hören heute von dir, von Jens und von Paul. Bist du ready und vorbereitet?
Immer.
Born ready. Als Gast hast du das Privileg, dass du als Letzte antworten musst. Den Anfang kann heute vielleicht mal Jens machen, wenn ich darf, und dann kommt Paul. Und Jens, du kannst dich schon mal warm laufen, während ich meine Frage vorlese. Mich würde deine Antwort interessieren auf die Frage, was für Leute, die in und mit Private Equity arbeiten, muss man in seinem Netzwerk haben, um in diesem Geschäft erfolgreich zu sein?
Leute, die in der Transaktionsindustrie eine Rolle spielen, die tatsächlich im Dealflow integriert sind und genau wissen, worauf es ankommt.
Danke, Jens. Paul, wer sind die Kreuzbuben in deinem Netzwerk?
Momentan die sehr smarten unternehmerischen Nischenspieler, die ein Auge haben für Sondergeschäftsmodelle mit super Opportunities, die vielleicht nicht 3,8 Mal hinbekommen, aber gute Sachen machen und mutig unterwegs sind nach Add-ons und Wachstum und auch im Recruitment-Prozess genau wissen, was für Leute sie auch in ihren Portfolio-Companies brauchen. Da muss ein DNA stimmen und nicht davon gleich so ein Profil, der so rigide ist, das macht am Ende wenig Sinn. Man muss die Sache aufgeschlossen angehen und das machen die Niche-Player, das machen sie super gut.
Und du, Dominik?
Leute mit Bodenhaftung, die nicht verlernen, dass man ein Mensch sein muss und die Menschlichkeit zu schätzen wissen.
Das war eine interessante Antwort und ein sehr schönes Schlusswort, lieber Dominik. Wie ich überhaupt unser ganzes Gespräch sehr aufschlussreich und angenehm fand. Lieber Dominik, wir danken dir für deinen Besuch und deine Einblicke in das Leben eines leidenschaftlichen Netzwerkers oder sogar Klinkenputzers, wie du es selber genannt hast.
Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Und auch natürlich mein herzliches Dankeschön an Jens und Paul, war wieder ein Fest mit euch.
Ich werde eben nach dem Call grillen, was ein Fußballverein ist. Ich habe eine Vermutung.
Ich poste die Antwort in die Shownotes.
Ja.
Und last but not least bedanken wir uns natürlich auch bei euch da draußen für euer Interesse und dafür, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, bei der People Equation reinzuhören. Das wissen wir sehr zu schätzen. Auch wir machen jetzt eine kleine Weihnachtspause, genauso wie ihr. Und wir alle wünschen euch eine erholsame und schöne Zeit mit euren Familien und Freunden. Wir hören uns dann hoffentlich im neuen Jahr wieder mit interessanten neuen Folgen TPE. Eure TPE-Crew heute, das waren Jens, Paul, Michael und unser Stargast Dominik Schwarz von Verdane. Wir alle wünschen euch alles Gute und sagen bis bald, bleibt gesund und aufrecht.